Geneigte Hörende des Kochbuch-Podcasts wissen es bereits. Ich liebe auch die abwegigen Themen und deshalb habe ich mir die Comic-Autorin Tine Steen in den Kochbuch-Podcast eingeladen, die ein etwas anderes Kochbuch recherchiert und gezeichnet hat. Hör mal rein! Der Kochbuch-Podcast hat heute seine Premiere. Ich habe mein niegelnagelneues Equipment eingepackt und bin auf Reisen gegangen in die Merz-Akademie nach Stuttgart. Wir sitzen hier gerade in der Kantine, wie passend. Und ich treffe hier die wunderbare Tine Steen, die ein eher untypisches Kochbuch für den Kochbuch-Podcast geschrieben und gezeichnet hat sogar. Aber die ich unbedingt in meinem Podcast haben wollte. Herzlich willkommen, Tine.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Christine. Ich freue mich sehr, wirklich hier zu sein heute.
Wir sprechen heute über dein Buch Die kochenden Affen mit den besten Rezepten der letzten 3 Millionen Jahre. Ist im Avant Verlag erschienen, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, November.
Oktober. Genau. Mhm.
Und ist ein Sachcomic, tief recherchiert. Und du nimmst uns mit in die Urzeit, in die Entstehungsgeschichte der Menschheit, um nachzuforschen, warum wir was essen. Ich finde es hyperkomplex und natürlich ist meine allererste Frage, wie du darauf gekommen bist, genau diesen Comic zu zeichnen, denn man muss auch dazu sagen, es ist der allererste Comic, den du veröffentlicht hast.
Das stimmt. Also ich bin, kann man sagen, erst spät zum Comic machen gekommen, obwohl ich bin auch bisher nicht in so einem ganz comicfernen Milieu unterwegs gewesen. Ich bin Bildhauerin und Malerin und hatte aber nicht vor, einen Comic zu zeichnen. Aber dann war es so, dass ich irgendwann dieses Thema entdeckt habe. Also das Thema über die Entstehungsgeschichte des Kochens. Und das war ein Thema, was mich dann wirklich so stark beschäftigt hat, dass ich gedacht habe, ich muss damit irgendwas machen und was Künstlerisches machen. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, keine Naturwissenschaftlerin, auch keine Ethnologin, aber ich wollte halt das irgendwie umsetzen in meiner Arbeit und habe mich dann gefragt, wie mache ich das bloß? Also sowas wie die Geschichte des Kochens zu erzählen in der Skulptur kann man eigentlich nicht so richtig. Und dann dachte ich, ich brauche ein neues Medium. Da habe ich dann den Comic entdeckt. Mit dem kann man Geschichten erzählen und das geht wirklich super gut.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du ein Buch gefunden und dachtest so, wow, was steht denn da alles drin? Das finde ich ja super spannend und hast dann angefangen, in das Rabbit Hole, in dieses Wissensthema einzusteigen?
Ja, genau. Also ich habe ein bestimmtes Buch gefunden, was für mich so ein Augeöffner-Moment war. Und das war das Buch Catching Fire von einem britischen Anthropologen, Richard Wrangham, Primatologen, aber auch Anthropologen, der in Harvard lehrt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, dass die Kulturtechnik des Kochens seiner Meinung nach viel älter ist, als wir bisher annehmen. Und zwar, dass sie älter ist als wir Menschen und eigentlich, dass diese Kulturtechnik des Kochens, ich nenne es mal Nahrung manipulierens, dazu geführt hat, dass wir Menschen überhaupt entstanden sind. Und das fand ich unheimlich beeindruckend, weil bisher war es in meinem Kopf immer so, dass ich dachte, es wird ja immer erzählt, dass der Mensch sozusagen das Feuer irgendwann domestiziert hat, die Sprache erfunden und dann irgendwann auch das Kochen dazu kam. Aber eigentlich ist es so, dass das Kochen, kann man sagen, fast unterbewertet war bisher. Eigentlich ist das Kochen älter als das Feuermachen und älter als die Sprache. Und wir sind eine Spezies, also wir können stumm existieren, wir können existieren, ohne Feuer machen zu können, aber wir können nicht ohne gekochtes Essen existieren. Und das hat einfach unheimlich tiefe Spuren in unserem Körper hinterlassen und auch in unseren sozialen Beziehungen. Und als ich anfing, dieses Buch von Wrangham zu entdecken, wurde ich so reingezogen wie in so einen Sog und fing dann an, mehr und mehr Bücher zu recherchieren. Und ja, daraus ist dann das hier entstanden.
das Buch ist ja hyperkomplex, ja. Also es steigt wirklich tief in die Materie ein. Du bist ja eigentlich themenfremd. Du machst es ja praktisch mit einem Draußenblick, was aber, wie ich finde, für die Personen, die das Buch zur Hand nehmen, nochmal spannend ist, weil du es uns genau auch so vermittelst, dass wir es verstehen. Du bist eben keine Wissenschaftlerin, die da schon zuvor geforscht hat, sondern dich interessiert es einfach. Und das ist wirklich auch der Funke, der bei mir sofort übergesprungen ist. Ich habe angefangen, das zu lesen und dachte so, wow, das ist so spannend. Das ist auch kein Ernährungsbuch, sondern das ist wirklich ein Das ist ein Buch für Menschen, die sich für Essen und Kochen interessieren, im allerweitesten Sinne, also wirklich auch über vielleicht ein klassisches Rezept hinaus, sondern wirklich sich auch manchmal nachts beim Einschlafen vielleicht überlegen, und warum machen wir das eigentlich genau so, wie wir es tun? Warum blanchieren wir, warum grillen wir, warum fermentieren wir? Ich find's mega spannend. Aber du hast es schon gesagt, das hat nicht nur damit zu tun, was wir essen, sondern auch, wie sich unsere Körper entwickelt haben. Auch das fand ich mega spannend, weil das ja wieder Brücken schließt, zum Beispiel zu unseren Händen, wie sich unsere Hände entwickelt haben.
Genau, also der Werkzeuggebrauch ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der uns unterscheidet von anderen Tierarten. Ich glaube, eine Motivation für mich, das ganze Buch zu machen, ist eigentlich, dass ich versuche, wie jeder andere natürlich auch, sich selber zu verstehen. Und ich glaube, ich habe gemerkt, dass mir das eigentlich besser gelingt, mich selber zu verstehen, wenn ich uns verstehe als eine Tierspezies, die natürlich, genau wie andere Tierspezies, geprägt ist von sehr, sehr langen Zeitabständen, wo ein bestimmter Evolutionsdruck auf uns gelastet hat. Und ich finde, dass wir uns besser verstehen können, wenn wir diesen Evolutionsdruck verstehen, der auf uns lastet oder gelastet hat und auf unseren Vorfahren. Und daher finde ich oft, dass es mir mehr bringt, wenn ich zum Beispiel Biobücher lese oder Bücher über Evolutionsgeschichte oder über Anthropologie, als zum Beispiel Ratgeberliteratur, also um meine eigenen Probleme zu verstehen. Und ja, also unsere Spezies oder unsere Vorgängerspezies waren irgendwann gelandet in einem ökologischen Umfeld, in dem es nicht viele Ressourcen gab. Und man musste das, was da war, irgendwie gut verwerten. Und deswegen war der Werkzeuggebrauch, der bei Primaten oder bei Schimpansen und Bonobos schon so angelegt ist mit den Händen, dass sie auch natürlich schon Werkzeuge benutzen, das ist halt weiterentwickelt worden und hat uns unseren Vorfahren dann natürlich die Möglichkeit gegeben, in diesen prekären Verhältnissen überhaupt durchzukommen. Und so ist dann unser Daumen zum Beispiel ein viel besserer Daumen geworden, der diesen Klammergriff ermöglicht und dadurch natürlich auch ermöglicht, zum Beispiel nach Wurzeln zu graben, die weit unten im Boden sitzen und für die man Grabstöcke braucht, ja.
Ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich schon erzählt habe vom pH-Wert unseres Magens. Das ist eines meiner Lieblingsbilder im ganzen Buch. Ja. Eine Doppelseite, wo du die pH-Werte der Magensäuren von unterschiedlichen Tieren vergleichst und sagst, so, kannst du jetzt mal gucken, wir sind ganz nah bei den Aasfressern. Ja. Also wir sind eigentlich Aasfresser. Und wenn man das einmal verstanden hat für sich, denkt man so, oh wow, krass, das ist ja interessant. Und da hat es genau diesen Effekt bei mir gehabt, den du gerade gesagt hast, um sich besser zu verstehen, da etwas über Evolution zu verstehen auch und woher wir kommen. Das fand ich so erhellend, das fand ich so spannend. Also wirklich eine meiner absoluten Lieblingsseiten. Und dann gibt's noch diese Szene mit den zwei Urzeitmädchen, die dick werden wollen. Und das fand ich auch großartig, weil wir nicht aus unserer Biologie raus können. Also selbst wenn man sagt, bis zum Sommer die 3 Kilo, die wären echt schön, wenn die nicht mehr auf meiner Hüfte wären, das ist in unserem Körper nicht angelegt. Unsere Körper wollen diese 3 Kilo unbedingt behalten, weil unser Körper Angst hat, dass wir dann sterben, weil wir aus dieser Zeit kommen. Und es sind nicht viele Generationen von uns entfernt, dass wir wirklich existenziell von Hunger bedroht waren.
Absolut.
Das heißt, unsere Körper wollen Fett speichern, die wollen dick werden. Mhm. Und diese zwei Mädchen unterhalten sich und sagen, oh geil, da nimmt man schneller zu, super. Genau. Da musste ich wirklich schmunzeln, weil man das so oft vergisst, wenn man über Ernährung und Nahrung nachdenkt, dass wir evolutionsbedingt was ganz anderes wollen eigentlich. Unsere Körper wollen was anderes als wir. Und trotzdem haben wir unglaublich kreative Techniken entwickelt, um Nahrung für uns nutzbar zu machen. Und das war auch so ein Punkt, das ist vorhin schon gesagt, außerhalb unserer Körper zu verdauen.
Genau. Also das war für mich einfach ein interessanter Moment, wo ich verstanden habe, dass das, was wir Kochen nennen, eigentlich ein Vorverdauungsprozess ist, den wir ausgelagert haben aus unserem Körper. Also wir sind eine Spezies, die sich eben nicht von Rohkost ernährt, also Blätter oder Früchte, die man einfach nimmt und in den Mund steckt, so wie das bei den Schimpansen oder Bonobos ist oder auch bei Gorillas, sondern wir bearbeiten diese Nahrung. Also wir manipulieren die, um sie verdaulicher zu machen. Und das ist ein Effekt, der eingesetzt hat, lange, lange bevor es Homo sapiens gab. Also wir sind sozusagen ein Resultat aus diesen Millionen Jahren, wo Nahrung bearbeitet wurde. Und als Resultat davon sehen wir halt aus, wie wir aussehen, mit unseren kleinen Mündern, unseren kleinen Verdauungsorganen und unserem großen Gehirn letztendlich, was wir finanzieren über eine Nahrung, die so manipuliert und angereichert ist an Kalorien, sodass wir sie sehr schnell verdauen können. Und das hat natürlich Implikationen auch für unser Zusammenleben als Spezies, weil bei Affen ist es so, dass natürlich jeder eigentlich für sich alleine diese Nahrung isst und verdaut. Wenn das Kochen ins Spiel kommt, ist es so, dass diese Bearbeitung der Nahrung ist etwas, was wir auch delegieren können. Das heißt, wir können das auslagern an jemand anderen. Und das tun wir zum Beispiel jedes Mal, wenn wir zum Beispiel ein Restaurant besuchen. Dann bezahlen wir jemand anderen dafür, in der Küche zu stehen und die Nahrung zuzubereiten, die wir dann nur noch in den Mund stecken müssen. Und das passiert eben, wenn das Kochen ins Spiel kommt. Dann machen wir etwas, was andere Tierspezies eben nicht machen können, nämlich jemand anderen unsere Nahrung vorverdauen lassen. Und wenn man sich umschaut, kann man nur sagen, ja, das wird in großem Stil auf dieser Welt betrieben. Es gibt einfach eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auf dieser Welt, die sehr viele Stunden damit beschäftigt ist, Nahrung sozusagen vorzuverdauen für eine andere Bevölkerungsgruppe, die Nahrung in den Mund stecken kann, ohne sich diese Arbeit zu machen. Also die diese Stunden am Tag frei hat für andere Tätigkeiten. Das ist natürlich eine politische Dimension von Kochen, die wir einfach bis heute spüren und die, über die wir vielleicht manchmal gar nicht nachdenken, weil die so omnipräsent ist.
Da fand ich auch einen Satz in deinem Buch total spannend. Da steht, es gibt ja immer so Sprünge auch in die Gegenwart. Mhm. Es gibt auch die kommentierende Leserin, die immer Fragen dazwischen stellt. Und es gibt manchmal auch dumme Kommentare irgendwie, wie nennst du das? Das ist ein komisches Wort. Ich finde es großartig. Ich liebe den Humor in deinem Sachcomic. Und da steht also jemand im Supermarkt und dann bemerkst du und erklärst ihm sozusagen als außenstehende Erzählstimme wieder, da ist überall Feuer drin. Genau wie du gerade sagst, unsere Nahrung wird delegiert an andere Menschen, die sie zubereiten / vorverdauen für uns, weil das für uns eigentlich der biologische Nutzen ist, dass es zubereitet wird, dass es verarbeitet wird, dass wir einen Teil der Verdauung schon gemacht haben durch Kochen. Und gleichzeitig steckt in jedem Essen, in den meisten Essen, die wir kaufen können, schon Feuer drin. Genau. Da ist zum Beispiel die Ravioli-Dose, die taucht mehrmals auf. Und in der Ravioli-Dose steckt schon Feuer drin, obwohl die Ravioli dann kalt ist, wurde sie ja schon bearbeitet und erhitzt und so weiter und so fort. Das fand ich auch einen super spannenden Gedanken.
Ist es auch. Also der Gedanke ist nicht von mir, der ist von Richard Wrangham. Aber er schrieb eben, wir sind eine also völlig andersartige Spezies. Wir sind abhängig von Feuer. Und es gibt keine andere Spezies, die auch abhängig ist von Feuer. Aber wir sind's. Wir sind abhängig von gekochtem Essen. Und irgendwo taucht das Feuer auf, selbst wenn wir es heute nicht sehen. Also wir sind ja heute mit elektrischem Strom unterwegs. Das heißt, das Feuer passiert irgendwo in Kraftwerken, die ganz weit weg sind. Oder es ist eine Gasflamme irgendwo. Aber egal, es ist Energie involviert, die investiert wird in dieses Nahrungsmittel. Und deswegen sind gekochte Nahrungsmittel natürlich im Verhältnis viel wertvoller als rohe Zutaten und werden auch unter uns natürlich gehandelt als wertvollere Nahrung. Also wir, kurzer Ausflug wieder ins Reich der Affen, da ist es so, dass die unterscheiden, also die großen Primaten, zwischen einer Nahrung, die so eine Alltagsnahrung ist, das sind zum Beispiel Blätter und Stängel und so weiter, die überall verfügbar sind und die man einfach in den Mund steckt und isst. Die ist nicht besonders umkämpft, die steckt jeder so für sich in den Mund und kaut auf der herum. Aber dann gibt es andere Nahrung, die Luxusnahrung ist. Das sind zum Beispiel sehr süße Früchte, große süße Früchte oder auch kleine Stückchen Fleisch von Tieren, die man erbeutet hat. Und diese Luxusnahrung, die wird gerade bei Schimpansen eben, landet die oft bei den ranghöchsten Tieren und wird dann strategisch geteilt. Zwar mit Tieren, zu denen man zum Beispiel Allianzen aufbauen möchte, die einem dabei unterstützen, den eigenen Status zu halten und so weiter. Und das ist etwas, was man, wenn man diese Berichte liest von Primatologen, die das beobachtet haben bei ihren Feldforschungen, verstehen wir Menschen diese Logik, die dahinter steht, sofort. Mhm. Weil das ist irgendwie auch unsere Logik. Aber auch bei uns kommt dann irgendwann das Kochen ins Spiel. Und gekochte Nahrung ist Luxusnahrung, weil in der gekochten Nahrung steckt Arbeit, steckt einerseits die Arbeit, das zu erbeuten oder zu sammeln oder anzubauen, aber es steckt auch das Feuer darin, das ist auch wiederum Arbeit, das zu erzeugen, steckt da drin die Verarbeitung, das Kleinschneiden und so weiter. Das heißt, jede gekochte Nahrung ist wertvoller als, also eine gekochte Kartoffel, Kartoffelbrei ist wertvoller als eine rohe Kartoffel und wird ja, bei uns Menschen natürlich auch strategisch eingesetzt, was wir sehen, wenn wir beobachten, mit wem wir kochen, mit wem wir teilen, wer an unserer Tafel darf und wer nicht. Ja.
Super spannend. Du hast aber vorhin ja auch gesagt, das Kochen ist eigentlich sogar älter als das Feuer und als die Sprache. Da gibt's auch so eine schöne Übersicht. Da wurde so ein Experiment durchgeführt mit unterschiedlichen Zuständen von Fleisch, also rohes Fleisch am Stück, rohes Fleisch zerhackt, gekochtes Fleisch am Stück, gekochtes, zerhacktes Fleisch. Und man konnte also den größten Energiewert, konnte das Tier in dem Fall, in dem Versuch, aus dem gekochten, gehackten Fleisch ziehen. Das wäre dann dieses Vorverdauen. Aber wenn man wieder die Brücke zu den Affen schließt, haben ja auch die teilweise schon witzige Methoden, wie sie ohne Feuer kochen. Und da wären wir ja auch bei einer Art, die Menschen ziemlich schnell für sich erschlossen haben, und zwar zu fermentieren. Das fand ich so augenöffnend. Also ich meine, fermentieren ist ja gerade wieder so ein Supertrend. Alle machen Kimchi und legen irgendwelche Sachen ein und wollen selber Miso machen. Ich habe da ein sehr spannendes Buch zu Hause, um das ich rumschleiche und denke, puh, schon kompliziert. Vielleicht muss ich auch nicht alles können, aber fermentieren, super heiß, ja, und sei es irgendwie Sauerteig. Und das ist ja was Menschen in der Welt sich sehr schnell erschließen mussten als Technik, ohne Feuer.
Ohne Gefäße.
Genau, um Fleisch haltbar zu machen, weil nicht überall kann man Fleisch trocknen. Also das wäre ja unsere erste Brücke irgendwie, ja gut, jetzt habe ich einen riesen Mammut erlegt, schneide ich in Stückchen und hänge es auf zum Trocknen, dann kann ich da drauf rumkauen, aber nicht überall ist das klimatisch möglich. Und dann mussten die sich andere Techniken erschließen. Erzähl mir vom Fermentieren, es ist so spannend.
Ja, beim Fermentieren, das ist eben eine, kann man sagen, Low-Tech-Verarbeitungsmethode, die ohne Feuer und ohne Gefäße auskommt. Und beim Fermentieren ist es so, dass es auch Tiere gibt, die fermentieren. Also ich habe gelesen von zum Beispiel Hyänen, die Fleisch, das sie erbeutet haben, oder Tiere, die sie erlegt haben, die nicht sofort gegessen werden können, dass sie die manchmal unter Wasser aufbewahren, also irgendwo in Tümpel schieben und vielleicht noch einen Stein drüber schieben und später wieder rausholen. Und unter Luftabschluss entwickeln sich halt zum Beispiel diese Milchsäurebakterien. Ein anderes Beispiel, das ist auch im Buch, da geht es um Äffchen in Südamerika, die bestimmte Früchte von den Bäumen schmeißen und sie erstmal unten liegen lassen, wodurch sie so ein bisschen verrotten und säuerlich werden, aber auch dann leichter essbar sind, weil sie weicher sind, also die Schalen besser aufgehen. Und also es gibt Wurzeln vom Fermentieren schon im Tierreich. Das sind also nicht Menschen, die das erfunden haben, aber etwas aufheben zu können, um es später zu essen, ist natürlich für frühe Menschen sowas gewesen wie eine Art Lebensversicherung, weil man weiß immer nicht, wie das läuft mit der Jagd. Und wenn man Sachen lagern kann für später oder solche Notfallrationen sich irgendwo hinlegen kann, kann es natürlich lebensrettend sein. Und das sehen wir zum Beispiel bei Inuit in der Arktis, dass die, wenn sie Tiere erlegt haben und nicht alles sofort verarbeiten können, sich eben Fleischdepots anlegen, wo Fleisch unter Luftabschluss aufbewahrt wird und dann im Inneren solche Bakterienkulturen sich entwickeln. Allerdings ist das etwas, was ich jetzt auch nicht zur Nachahmung empfehlen will, weil das habe ich auch selber nicht probiert. Das ist natürlich etwas, wo man sehr, sehr viel Erfahrung braucht, um beurteilen zu können, ob solche Fermentationsprozesse dann in die richtige Richtung gegangen sind oder ob sich Fäulnisbakterien ausgebreitet haben und dann sind auch schon nicht wenige Leute gestorben an Fleischvergiftungen. Aber ja, das ist in jedem Fall eine Technik, die schon sehr früh wichtig war für Menschen und die man auch über den Globus verteilt in unterschiedlichsten Kulturen beobachten konnte, dass Fleisch fermentiert wurde und natürlich auch Pflanzenteile fermentiert wurden. Die werden dadurch auch weicher oder auch sowas natürlich wie Alkohol zu produzieren durch Fermentation ist auch eine Art von Haltbarmachung von Pflanzenstücken oder Pflanzenmaterial. Genau.
Der Podcast war ja gerade schon ein bisschen politisch, aber da kann man gleich vielleicht nochmal einsteigen, weil gerade das Thema Fermentation, da dokumentierst du viel, was auch frühe Forschungsreisende berichtet haben und mit in die Heimat gebracht haben. Du hast schon gesagt, es ist schon speziell, was da für Produkte entstehen oder wie das Fleisch hinterher ist und man muss sehr viel Erfahrung haben. Und die Forschenden waren wirklich entsetzt, weil sie das natürlich maximal eklig fanden, ja. Wenn man irgendwie etwas in eine Robbenhaut einnäht und dann irgendwie unterm Stein versteckt oder was irgendwie in ein Wasserloch steckt und hinterher wieder rausfischt und es stinkt. Und die hatten eben nicht die Erfahrung, dass man das noch essen kann. Und da schwingt ja unglaublich viel Unwissenheit auch mit, auch Rassismus, Kolonialismus. Ich fand es so spannend, ich habe gelesen, dass dir gerade bei dem Thema Grönland wichtig war, auch mit einer Forschenden von dort zu sprechen, damit du die Dinge auch wirklich richtig wiedergibst.
Ja, das war Aviaja Lübert-Hauptmann, das ist eine grönländische Mikrobiologin, die dort forscht und dort an der Uni in Grönland auch einen Studiengang leitet und die hat sich beschäftigt auch mit indigenen Zubereitungstechniken und hat, die sie aufgezeichnet hat und wo sie auch genau schaut, was da auf mikrobiologischer Ebene passiert. Und ja, also da hat sie spannende Sachen gefunden. Und mit der hatte ich dann auch einen guten Austausch und habe ihr viele Seiten auch schon rübergeschickt und sie hat da drauf geschaut. Am Anfang war sie so ein bisschen kritisch, weil sie hat sich halt so ein bisschen gefragt, was ich daraus mache.
Was ist das für ein komischer, populärer genau. Ansatz an Forschung und Wissenschaft? Ist ganz das genau. ernsthaft, wenn ja, das bunte genau. Bilder sind?
Bunte Bilder sind, aber sie wusste auch nicht, was ich daraus mache, ob ich das irgendwie lächerlich mache oder so. Und ja, ich habe ihr dann so wirklich viel Material auch geschickt und dann ja, fand sie das aber sehr gut. Sie hat dann auch gemerkt, dass die, also ich mache mich schon über viele Leute lustig in dem Comic, aber es sind definitiv nicht die indigenen Gruppen, über die ich spotte, sondern es sind dann schon eher wir, also die euroamerikanischen Kolonialisten und Expeditionsreisenden, die natürlich mit ihren eigenen Vorurteilen überall auftauchen. Und aber das war ein toller Austausch mit ihr, wo sie auch natürlich manche von meinen vielleicht auch ein bisschen eurozentrischen Sichtweisen dann auch korrigiert hat. Das war sehr lehrreich auch für mich. Ein guter Kontakt.
Ich fand gerade auch bei den Inuit und Menschen, die im ewigen Eis leben, fand ich so spannend, wie auch die Ernährung funktioniert hat. Ja. Weil die haben ja keine Bäume.
Nee.
Und die haben auch keine Kohlenhydrate. Mhm. Also die haben Robbenfleisch. Mhm. Und du hast da eben auch aufgeschrieben, dass die eben diese Protein-Fett-Ernährung haben. Mhm. Die essen zu 45% Protein und zu 55% Fett. Mhm. Aber es muss viel Fett sein, weil wenn du mehr als 50% Protein isst, dann stirbst du, dann kriegst du eine Proteinvergiftung.
Ich glaube, es ist sogar weniger als 50. Also es ist so, also 40 ist schon ziemlich an der Kante. Und das gilt natürlich für Menschen überall auf der Welt, dass man sich, also von dem von der Nahrungsmenge, die man jeden Tag zu sich zuführt, darf halt nicht mehr als diese höchstens 40% Protein sein. Ansonsten hat das schädigende Funktionen auf die Nieren und die Leber. Das führt dann zu so einem Kollaps. Es gibt auch so einen Ausdruck dafür, das ist der Kaninchenhunger. Also wenn man zu viel mageres Kaninchenfleisch isst, dann fängt man an, obwohl man mehr und mehr isst, eigentlich zu verhungern. Mhm. Und das heißt, die anderen 60% müssen irgendwas anderes sein. Und das fällt natürlich Leuten, die in südlicheren Ländern leben, leichter, weil das könnte dann Kohlenhydrate sein. Mhm. In sehr südlichen Ländern wie Afrika ist es so, dass die Tiere sehr, sehr mager sind. Das heißt, die Leute haben oft das Problem, dass sie gar nicht genügend Fett zu sich nehmen können. Fett ist gerade in südlichen Gegenden auf der Welt, am Äquator, ist es bei Jägersammlern oft wirklich eine Mangelware. Und die schmeißen auch manchmal erlegte Tiere weg, wenn sie merken, da ist nicht genügend Fett dran. Mhm. Also das magere Fleisch können sie dann gar nicht verbrauchen. Aber sie können halt um das magere Fleisch herum andere Nahrungsmittel zu sich nehmen, die halt zum Beispiel kohlenhydratbasiert sind. In der Arktis ist es so, dass es keine Kohlenhydrate gibt, so gut wie nicht. Zwischendurch ein bisschen Mageninhalt von Karibus oder anderen Tieren, die halt Algen oder sowas gegessen haben. Aber was in der Arktis halt eine Möglichkeit ist, dass viele von den Tieren der Arktis haben halt eine sehr, sehr dicke Fettschicht an ihrem Körper, um sich zu wärmen, um sich zu isolieren. Und diese Fettschicht, die kann halt gegessen werden zu diesen 40% Proteinen. Und das ist eben das, was Inuit machen. Die haben, glaube ich, sogar einen sehr hohen Prozentsatz von Proteinen, den sie vertragen, 45. Aber essen dafür auch 55% Fett. Mhm. Und das Fett ist vorhanden durch die fetten Tiere. Nur so geht es. Aber genau, das ist in unterschiedlichen Gegenden auf der Welt sehr unterschiedlich, wie die Kostzusammensetzung ist.
Hm. Aber ich fand es so erhellend, dass du immer wieder die Brücke schließt zwischen, was machen indigene Völker heute noch? Kann man daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen, dass wir schon vor vielen, 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 vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht eine ähnliche Technik auch benutzt haben? Und wenn man das zusammenbringt mit archäologischen Funden, kann man dann sagen, das passt zusammen. Ich finde es so interessant, es ist wie ein Krimi und gleichzeitig schaut man so sehr auf sich selbst und was man isst und was man so weiß und was Essen und Kochen sein soll. Ich finde es so erhellend.
Ja, also man kann sagen, dass die Forschung wird ja zunehmend auch interdisziplinär. Und das ist wirklich war für mich beim Recherchieren natürlich toll zu sehen, dass Primatologen anfangen, sehr stark auch mit Ethnologen zusammenzuarbeiten und ethnologisches Material in ihren Theorien mitzuverarbeiten. Oder Archäologen arbeiten ganz viel mit Ethnologen zusammen. Und das ist natürlich das, also ich meine, das stammt alles nicht von mir, ich habe das nur gelesen, aber das ist natürlich das, was im Moment passiert bei den Forschungen, dass die sich stark untereinander vernetzen. Archäologen alleine zum Beispiel haben oft nur Knochen und Steinfunde, auf die sie sich beziehen können und müssen natürlich rekonstruieren, was ist damals passiert in der Vergangenheit, in der Vorgeschichte, Frühgeschichte. Und da hilft es natürlich oft, sich die Berichte von oder die Aufzeichnungen anzuschauen von Jäger-Sammler-Gruppen. Die gibt es ja heute nur noch ganz, ganz wenig, weil die alle natürlich durch unseren Einfluss ihre Kulturen verloren haben. Aber es gibt eben Berichte, die oft bis zu 100 Jahren alt sind, wo noch Aufzeichnungen existieren von Jäger-Sammlern. Und da ist es natürlich so, dass man dann versucht, Analogien zu bilden und zu schauen, wie könnten diese Lebensweisen von den Jäger-Sammlern eventuell Rückschlüsse zulassen auf unsere Vorfahren, wie die gelebt haben. Und das zu lesen, ist super spannend. Es ist tatsächlich wie ein Krimi. Und ich finde, dass manche von diesen Forschern, für mich ist es manchmal wie so ein ganz toller Kriminalinspektor in einem Krimi-Film, der manchmal über ganz komische Ecken denkt und manchmal, was weiß ich, so gegen Beweise findet, also der Täter kann nicht hier gewesen sein, da muss er dort gewesen sein. Und genauso denken die Forscher auch. Also die denken manchmal wirklich so geschickt um Ecken rum und kommen dann mit irgendwelchen Sachen dann aus anderen Forschungsfeldern, die sie dann einbauen und reimen sich dadurch wirklich ganz, ganz viel zusammen. Manche von den Forschern sind tatsächlich auch super gute Geschichtenerzähler, sodass man die auch sehr, sehr gerne liest.
Ich finde vor allem schön, dass sich der Blick inzwischen ein bisschen weitet. Ja. Also du hast ja auch ein Buch zitiert, das heißt Woman the Gatherer, Male Bias in Anthropology. Mhm. Also die Forschenden, also frei übersetzt, die Frauen als Sammlerinnen und die männliche Voreingenommenheit in der Anthropologie. Das bedeutet, dass die Forschungsreisenden oder die Forschenden ja damals mit einem sehr von ihrer eigenen Lebensumwelt geprägten Blick gereist sind und gesagt haben, ach guck mal, die Frauen, die sitzen ja hier am Feuer, dann wird es so sein wie bei uns zu Hause, die bleiben daheim und die Männer, die jagen. Mhm. Und dann haben die daraus Rückschlüsse gezogen bis in die Steinzeit, dass wahrscheinlich da auch immer die Frauen in der Höhle saßen mit den Babys und den Alten und die Männer, die sind als Helden hinausgezogen, haben gesagt, hier, ich habe Fleisch erlegt. Mhm. Dabei ist es so, dass unglaublich viel genau durch diese Sichtweise auch verloren gegangen ist, weil sie nur durch ihre Brille auch dokumentiert haben, zum Beispiel bei diesen Jäger-Sammler-Kulturen, was sie durch ihre Brille gesehen haben und teilweise andere Dinge gar nicht dokumentiert haben. Wie viele Dinge in unserer Menschheitsgeschichte oder auch in unserer jüngeren Geschichte werden ja manche Sachen, die Frauen betreffen, einfach nicht aufgeschrieben. Und es ist unglaublich viel verloren gegangen. Das heißt, da ist ja noch mehr Detektivarbeit gefragt, weil man eigentlich doppelt und dreifach abstrahieren muss und sich überlegen muss, es wurde mal überlegt, es hätte so sein können. Aber wenn man jetzt wirklich versucht, völlig unvoreingenommen ranzugehen, muss man als allererstes sagen, ich weiß überhaupt nicht, was da war. Und dann könnte ich sagen, es könnte auch ganz anders gewesen sein, das Gegenteil, um dann irgendwo sich wieder eine These zu konstruieren, auf die man sich stützt. Also es sind unglaublich komplexe Zeiten, gerade auch in der Forschung, oder?
Ja, also ich würde sagen, dass also dieses Übertragen von unseren Rollenmustern auf die Vorzeit ist natürlich sehr, sehr stark gewesen, aber seit den 60er oder spätestens den 70er Jahren gab es da auch einen sehr großen und wichtigen Beitrag, gerade durch weibliche Anthropologinnen zum Beispiel, die diese Vorstellung schon stark korrigiert haben. Also die haben viele Feldforschungen auch selber vorgenommen und sich da auch viel mehr auf die Rolle der Frau konzentriert oder haben auch als weibliche Forscherin Zugänge bekommen zu den weiblichen Teilen der Gruppen, die sie untersucht haben, die den männlichen Forschern bisher verschlossen blieb. Und ich glaube, da ist schon sehr viel geleistet worden in den letzten 50 Jahren. Genau, und das kommt natürlich auch langsam so in der Gesellschaft an. Aber ich glaube, die Forscherinnen haben einen großen Anteil daran gehabt.
Und du hast ja sogar im Buch deine eigene These aufgestellt, oh ja, genau, was ich großartig finde. Und zwar heißt die These die Abstraktionsthese. Du gehst davon aus, und dann hast du dir im Zuge deiner Recherchen überlegt, dass wir bestimmtes Essen bevorzugen, und hast dir da sowas überlegt, warum das wohl so ist?
Genau. Also ich schaue mir die Wissenschaftsgeschichte an und wie sich diese Vorstellung von der Entstehung der Menschheit im Laufe der Zeit verändert hat. Und in der Wissenschaft ist es ja so, dass es dann immer Hypothesen gibt, die dann eine Zeit lang eine Gültigkeit haben, dann werden sie widerlegt durch andere Hypothesen oder erweitert durch andere Hypothesen. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig spannend, das zu beobachten, wie sich das Bild immer wieder verändert und auch wie offen Wissenschaftler sind, immer wieder ihr Credo über den Haufen zu werfen, wenn das halt widerlegt wird. Und naja, ich hatte dann viel Spaß an den vielen unterschiedlichen Hypothesen im Buch, und dann dachte ich, es könnte auch meine eigene Hypothese formulieren. Und das ist so eine ganz, ganz kleine, und die beruht einfach nur vielleicht auf meinen Erfahrungen als Kind, dass ich manche Sachen einfach total eklig fand und gar nicht essen konnte, wenn sie so aussahen wie das Tier, von dem sie stammen, also Fleisch ganz stark oder Meeresfrüchte und so weiter. Aber dass ich Sachen ganz gut essen konnte, wenn sie einfach nur in abstrahierter Form serviert wurden, so als Kügelchen oder als Fleischboulette, dann geht vieles, was nicht geht, wenn man sieht, wo es herkommt.
Also kein Spanferkel auf Tablett mit Tomate, genau, im Mund für dich, oder mit Apfel, glaube ich, ist es klassisch, sondern also wenn es ein Fleischbällchen ist, wenn es in Würfeln oder in Scheiben ist, sagst du, dann ist es für Menschen attraktiver. Und ich habe gleich weitergedacht, weil ich dachte, klar, weißt du warum? Weil wir dadurch sofort erkennen, es ist ein höchst verarbeitetes Lebensmittel. Ja. In dem Moment wissen wir automatisch, wenn etwas schon Würfelform hat, genau, dann muss es hochverarbeitet sein, ja, und muss einen maximalen Energiegewinn für uns, ja, haben. Ja. So schlau, wir sind so schlau. Naja, oder vielleicht auch nicht.
Naja, aber jedenfalls, wenn wir diese Form einhalten, kann man den Leuten viel unterjubeln. Das machen ja genau die zum Beispiel Proteinsnacks aus Insektenmehl verkaufen. Die sehen und schmecken dann wie ein Maßriegel, aber bestehen aus Insektenmehl, und dann geht's auch, weil die Form bekannt ist und dadurch dieser Ekeleffekt nicht einsetzt. Und klar, es gibt in dem Buch auch ein Insektenkapitel, da habe ich jetzt auch noch nicht so viele Selbstversuche betrieben, weil ich denke, diese Schranke des Ekels, die ist sehr, sehr schwer zu durchbrechen, wenn man das nicht früh genug beginnt. Man muss wirklich damit sozialisiert sein, Insekten okay zu finden und nicht eklig zu finden. Als Erwachsener damit anzufangen, ist einfach sehr, sehr schwer.
Dabei wohnst du in Berlin. Ich glaube, da gibt's bestimmt einige Optionen, wo man irgendwie kleine Maden oder gegrillte Heuschrecken essen könnte.
Schon. Ja, genau.
Ich habe da schon mal was gehört. Ja, ja, ja. Ich recherchiere das gerne für dich.
Okay, danke.
Aber es sind ja auch Rezepte im Buch, und die sind wirklich witzig. Und das finde ich eigentlich, es gehört zu meinen Highlights, dass du praktisch zu all deinen Theorien und Erkenntnissen, die du da zusammensammelst, immer auch witzig dann so ein Rezept noch dazu schreibst. Zum Beispiel Rezept Nummer 6 ist Steinzeit-Spuckebier. Man braucht dazu Wurzelstücke, genau, einen Grabstock, ein Straußenei und überraschenderweise auch Spucke steht jetzt gar nicht in den Zutaten. Stimmt, ja. Da hätte ich jetzt schon ein Problem beim Nachkochen.
Ja, genau.
Und zum Beispiel auch Rezept Nummer 23, der Nektar-Snack, der ist deutlich einfacher. Man braucht Honigameisen, die muss man ausgraben, deshalb braucht man noch einen Grabstock. Was ich vor allem erstaunlich fand, war Rezept Nummer 14, das ist Schmoren in der Kochgrube.
Ja.
Und es sieht ein bisschen so aus im Buch, als hättest du das selbst probiert.
Das habe ich probiert. Ich musste ein bisschen warten, weil in Berlin wohne ich im dritten Stock und für eine Kochprobe muss man ein Loch graben im Boden und das konnte ich so unmittelbar nicht machen. Aber als ich dann mal die Möglichkeit hatte, auf dem Land zu sein, habe ich dann ein Loch gegraben und habe da drin ein Feuer entzündet und große Steine erhitzt und dann Fleisch und Gemüse reingetan, dann wieder Steine drauf und am Ende Erde drauf und habe das Ganze mal ein paar Stunden durchwärmen lassen. Und das war am Ende schon ein leckeres Essen. Ich meine, die Kochgrube ist ja eine Technik, die sogar heute noch in Papua-Neuguinea, aber auch in anderen Kulturen eingesetzt wird, besonders für Festessen, wenn man große Essen braucht für viele Leute. Da werden dann ganze Schweine darin gekocht. Aber ich habe auch gemerkt, dass es auch eine Technik ist, die man können muss. Also auch in meinem Fall wäre da noch Luft nach oben gewesen, weil so wie ich das übereinander geschichtet hatte, war das Fleisch und das Gemüse ziemlich voller Erde. Und ich musste als erstes, als es gekocht war, alles unter den Wasserhahn halten, um es abzuspülen. Es war dann immer noch ein bisschen knirschig zwischen den Zähnen, aber es hat lecker geschmeckt, so ein bisschen rauchig und gut durchgekocht und lecker. Aber also das kann man in jedem Fall mal nachkochen, würde ich sagen.
Bei der Kochgrube habe ich auch gleich an eine andere Sache gedacht, und zwar an die Kochkiste. Und das ist ja auch nochmal so eine Brücke. Ja. Das ist ja auch so eine Technik, stimmt, wo man Essen eigentlich vorgart und dann in eine Kiste stellt und es gart dann von alleine weiter mit der Restwärme. Mhm. Und ich fand auch ganz spannend, es gibt eine Stelle, da geht's um Kastanienmehl und wie schlau die indigenen Völker waren, aus Kastanien Mehl herzustellen oder etwas,
Eicheln?
Eicheln waren's. Genau. Siehst du mal, gut, dass du das Buch geschrieben hast. Eicheln waren's. Und die hatten eine ganz tolle Technik, dass das nicht mehr bitter ist, damit es wirklich lecker ist. Und in Kriegskochbüchern gab es das ja wiederum auch. Also alles wiederholt sich, genauso wie wir jetzt mit den Insekten schauen, was können wir denn noch essen, wo können wir Proteinquellen erschließen, die vielleicht auch nicht so belastend sind für das Klima in dem Maße, wie wir es jetzt betreiben. Müssen wir vielleicht uns öfter auch zurückorientieren zu dem, was in der Vergangenheit schon war. Denn da war ja auch viel Wahrheit drin und Wissen. Vieles ist ja verloren gegangen, leider. Aber vieles wird ja weiter erforscht. Und ich finde es wirklich mega spannend. Habe ich das richtig gelesen, dass es nicht das letzte Buch ist zu diesem Thema, das du schreibst?
Also in diesem Buch, das hat 300 Seiten und mehr Information hat da einfach irgendwie nicht reingepasst. Aber ich habe eigentlich über dieses Gebiet hinaus eigentlich noch viel, viel mehr recherchiert. Und das liegt alles zu Hause noch in der Schublade. Und da bin ich jetzt dran, eigentlich weiterzuschreiben, weil eigentlich gibt es da noch viel mehr zu sagen.
Und ich habe noch was ganz Schreckliches gelesen, und zwar, dass du nach dem Buch gar keine Lust mehr hattest zu kochen. Wie kann das sein?
Naja, also ich habe viele Jahre sehr, sehr viel gekocht. Ich bin eine Mutter von 3 Kindern und ich habe sehr lange Zeit natürlich einiges an Stunden pro Tag damit verwendet, irgendwie in den Supermarkt zu gehen, dort Nahrung einzukaufen, das nach Hause zu tragen, in den dritten Stock und irgendwie klein zu schneiden und zu erhitzen. Was ja das ist, was wir heute machen mit diesen industriell hergestellten Produkten, die wir kaufen im Supermarkt. Also die wenigsten bauen sich das selber an. Aber ich habe auch total gerne gekocht. Also ich habe selber sehr, sehr viele Kochbücher und ich denke, ja, man kann ungerne kochen und dann sagen, ich mache nur eine Pizza oder so und wärme was auf. Aber man kann auch sich reinschmeißen in das Thema und sagen, ich interessiere mich dafür und guck einfach so, was kochen Leute anderswo, wie läuft das mit dem Kochen in anderen Kulturen. Und das habe ich sehr stark gemacht und hatte viel, viel Spaß dabei auch zu kochen. Aber natürlich wird einem auch klar, dass es gibt eigentlich zwei Arten von Kochen. Es gibt einmal die High-End-Kulinarik, wo es um Genuss geht und um natürlich auch um Prestige. Das ist eine Richtung, die oft bezahlt ist, die Tätigkeit des Kochens, und auch sehr in der Hand von Männern. Also so der klassische Koch, also das ist auch ein sehr männlich geprägtes Feld. Das Kochen in der Familie, das wird oft zu so einem Kochzwang natürlich. Ich würde mal sagen, als Eltern Tiere, die wir sind, wenn man Kinder hat, muss man einfach dafür sorgen, irgendwas den Kids auf den Tisch zu stellen, damit die was essen können. Und das ist natürlich eine Tätigkeit, wenn man erstmal in diesem Loop drin ist und Kinder hat, ist da auch kein Weg raus. Man muss da weiter funktionieren und was liefern. Und für Leute vor auch nur 100 Jahren und natürlich weiter zurück in die Vergangenheit drehte sich das natürlich meistens darum, die Kinder irgendwie satt zu kriegen. Also es drehte sich nicht um leckere Gerichte und tolle Geschmäcker, sondern es drehte sich darum, dass die Kinder nicht schreien vor Hunger. Und heutzutage ist es natürlich so, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben und man als Elterntier natürlich versucht, die Kinder davon abzuhalten, sich den ganzen Tag von Chips und Haribo zu ernähren, sondern auch was Richtiges sozusagen zu essen, was irgendwie halbwegs gesund ist. Und ich merke, dass mich das Kochen, so gern ich das so lange Zeit gemacht habe, doch auch so ein bisschen ermüdet hat. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Man steckt unglaublich viel Energie in dieses Kochen. So gern man das auch macht, weil man auch die Kinder liebt und so weiter, das hält einen so an der Stange. Aber ich merke jetzt, wo die Kinder größer sind, dass ich auch es echt genieße, wenn mich jemand anders bekocht oder mich ins Restaurant einlädt oder so. Das kann ich jetzt noch viel mehr würdigen als früher. Und das andere ist, dass ich jetzt über diese Recherche an dem Buch so eingestiegen bin in darin, das Kochen auch von der theoretischen Seite zu sehen. Und das finde ich so spannend, dass ich eigentlich damit viel mehr Zeit verbringen will und weniger mit dem Kochen. Ich habe das Gefühl, das Kochen klaut mir die Zeit, die ich lieber mit meinen Büchern über das Kochen verbringen würde. Und so bin ich jetzt eher auf das andere Lager übergeschwankt. Genau.
Vielleicht kann ich dir ein Buch dafür empfehlen, ja? Das vielleicht dein Feuer wieder entzündet, weil es nämlich so ein bisschen das Forschende und das Kochende verbindet. Ja? Es gibt auch eine Kochbuch-Podcast-Folge, ja, dazu mit Barbara Kalender vom März Verlag, Die Küche der Armen von Huguette Cuffignal.
Das habe ich.
Großartig, ja, großartig, ja, weil da dachte ich sofort an dich, weil ich dachte, da sind auch nochmal so abstrakte, ja, Rezepte dabei, wie zum Beispiel, ja, Erde kochen. Das müsste, absolut, genau dein Ding sein.
In jedem Fall. Ja, ja. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
Und ich habe auch schon mit Fräulein Schneefeld draus gekocht, ach, bei einer Veranstaltung. Es ist kochbar, auch wenn teilweise, ja, keine Mengenangaben dabei, ja, sind und man da so improvisieren muss. Ja. Erfahrung hast du. Ja. Die Sachen zusammenschmeißen. Wir haben einen, ja, fantastischen Kuchen gebacken, okay, und unterschiedliche andere Dinge gekocht. Das war großartig. Okay. Also es ist auch ein Buch, das man tatsächlich benutzen kann.
Mhm.
Sehr schön. Aber wenn da eine Fortsetzung kommt zu deinem Buch, ja, dann bin ich ja jetzt schon gespannt. Wie lange dauert es dann? Wie lange hast du recherchiert, bis dieses Buch fertig war?
Also bei diesem Buch hat es ziemlich lange gedauert. Ich habe 2000 angefangen und es ist 2025 rausgekommen, also ungefähr 5 Jahre. Aber
Moment, ich 2000?
Quatsch, sorry, 2020 angefangen, okay, und es ist 25 rausgekommen, sorry, 5 Jahre. Ich sag den Satz nochmal. Also ich habe 2020 angefangen, an dem Buch zu recherchieren, und es ist 2025 rausgekommen. Also es waren ungefähr 5 Jahre. Aber in den 5 Jahren musste ich, weil ich Neuling war mit dem Bücherschreiben überhaupt und mit dem Comicschreiben, auch mir erstmal aneignen, wie man überhaupt einen Comic schreibt. Und ich glaube, ich hatte auch am Anfang nicht so eine konkrete Zielstellung. Also ich habe viel mehr recherchiert, als am Ende in das Buch reingepasst hat. Und darum hat es auch so lange gedauert. Ich muss dazu sagen, es waren 5 richtig, richtig tolle Jahre. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß und würde es jederzeit wieder machen. Aber ich glaube, dass das nächste Buch nicht so lange dauert, weil erstens mal hat man dann, habe ich jetzt schon so eine Arbeitsweise entwickelt, wie Comic machen für mich funktioniert. Und ich glaube, ich habe auch diesmal eine klare inhaltliche Vorstellung von dem Bereich, den ich jetzt mir erlesen werde und von dem ich jetzt schreiben werde.
Großartig. Ich finde, das ist noch ein Aspekt, der mich total inspiriert hat an deinem Buch, ist, dass du ja eigentlich Künstlerin bist. Ich verlinke auch deine Homepage in den Shownotes. Wenn ihr euch die anschaut, das ist einfach, also ich fand die Werke von dir sind wunderbar, also und so vielseitig. Man merkt einfach in allem so viel Neugier auch für alles, weil du auch sehr unterschiedliche Dinge machst. Und dann nochmal was komplett Neues anzufangen, also nicht nur zu sagen, ich zeichne Comics, du hättest ja auch einfach was Lustiges machen können aus deinem Leben, einen lustigen Schwank aus dem Leben, sondern du hast dich auch noch reingefuchst in so einen total fundierten Sachcomic. Ich finde das so inspirierend, einfach zu sagen, und jetzt mache ich was ganz anderes. Und ich bin dabei auch noch super erfolgreich, weil das Ergebnis ist ja also beeindruckend.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, als Künstlerin ist man ja viel am Suchen und ich bin einfach froh, jetzt diesen Ausdruck gefunden zu haben im Comic. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was ich über lange Zeit gesucht habe und vielleicht in der Kunst nicht ganz gefunden habe, weil ich irgendwie vielleicht auch Geschichten erzählen wollte, von denen ich aber vor einigen Jahren noch gar nicht wusste, was für Geschichten das sind. Und die Geschichten, die sind erst jetzt irgendwie aufgetaucht. Ich hätte also, glaube ich, vor 10 Jahren noch gar kein Buch schreiben können, weil die Inhalte noch nicht da waren. Aber plötzlich kamen die Inhalte und dann drehte es sich eher darum, eine Form dafür zu suchen. Und dass das beide sich jetzt so eingestellt hat, das macht mich einfach total glücklich. Ich glaube, man ist einfach glücklich für sich selber, wenn man eine Arbeitsweise gefunden hat, die für einen selber funktioniert und wo man das Gefühl hat, sich irgendwie ausdrücken zu können. Und also ich bin ja einfach froh, dass das jetzt der Fall ist. Genau.
Also Die kochenden Affen von Tine Steen, für mich wirklich eines der Highlights 2025 und 2026, weil du entdeckst das Buch ja vielleicht jetzt erst, weil du den Podcast hörst. Aber mich hat es unglaublich inspiriert. Ein Buch, das man wirklich auch ganz toll Menschen schenken kann, die sich für Kochbücher interessieren, aber schon alles haben. Wenn man dieses Buch schenkt, ich schwöre, da hat man sofort auf jeden Fall das Richtige erwischt. Ich liebe die Ironie und den Witz auch in diesem Buch. Da sind so lustige Szenen einfach auch drin. Und das mag ich auch so sehr an Sachcomics, die ich jetzt gerade eben erst wirklich richtig für mich entdeckt habe, dass man einen sehr leichten Zugang zu sehr komplexen Sachthemen hat, dass immer wieder Ironie oder hier diese kritische Leserin, so können wir jetzt nochmal zum Punkt kommen, worum ging es jetzt gerade, dass man das mit reinzeichnen kann, dass man das mitlesen kann, dass es... Und da spricht natürlich auch das innere Kind aus mir, dass die Sachen snackable sind, dass da Bilder dabei sind, dass ich es erleben kann, dass ich es wirklich anfassen kann, dass ich es greifen kann, dass ich viele bunte Bilder habe und dabei auch noch was lerne. Wie großartig ist das?
Ja, ich glaube, dass das Comics tatsächlich eine Kunstform sind, die gerade jetzt in einer großen Veränderung ist und also es kommen jetzt gerade sehr viele wirklich großartige Comics auf, die sich mit der Vergangenheit, mit Geschichte, mit Politik und unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Und ich glaube, dass der Comic, also diese Brücke zwischen komplexen Inhalten und Lesern wirklich auch ganz gut bauen kann, weil man auch über die Konstruktion der Bilder, so wie das ja auch Infografiken tun, einfach sehr viele komplexe Inhalte bildlich unterbringen kann, so dass sie sehr schnell verständlich sind. Und ich glaube, das kann Comics, Comic, das können diese Bildsprachen Und darum eignet er sich gut. Ja.
Ist es für dich anstrengend? Also du liest einen Sachtext und da sind komplexe Themen drin und es ist dein persönliches Interesse, insofern fällt es dir nicht schwer und du kannst da Tage und Stunden mit verbringen. Aber wie übersetzt du das dann in diese Bilder?
Okay. Ja, also wenn ich diese Bücher und Studien lese, mache ich mir Notizen dabei und bei den Notizen entstehen öfter schon kleine erste Geschichten einfach davon, wie ich mir das vorstelle. Und die sammle ich und trage sie so zusammen. Und der nächste Prozess ist dann, dass ich ähnlich wie Leute, die Filmschnitt machen, also Cutter, Editor, dass ich diese ganzen Bruchstücke nehme und die zusammen arrangiere. Also die müssen natürlich in eine lineare Form gebracht werden, wenn man das Buch von vorne nach hinten liest. Und ich schieb ganz viel an denen, schiebe Stückchen nach vorne, nach hinten, teile die, überlege, wo dann vielleicht Übergänge fehlen, wo irgendwas dazugeschrieben werden muss noch. Es ist, fühlt sich wirklich an wie Filmschnitt und ich kann nur sagen, also es gibt nicht so ein Skript, was ich mir von vornherein ausdenke und dann zeichne ich das runter, sondern es entsteht eher durch das Verschieben und aufeinander prallen lassen von Szenen. Dadurch kommt dann, glaube ich, auch der Humor, weil bestimmte Szenen und Beispiele haben dann so eine innewohnende Logik, die manchmal einfach auch in Konflikt steht zu einer anderen Logik. Und daraus entsteht dann auch oft das Lustige. Aber ja, das ist so die Technik.
Das Schreibens, genau. Sehr inspirierend. Vielleicht für alle geneigten Hörenden, die nochmal wissen wollen, was ist da genau drin? Also es ist ein Sachcomic, er erzählt eine lange Geschichte, es gibt verschiedene Kapitel. Kapitel 1 ist, was Affen essen und wie sie ihre Nahrung teilen. Kapitel 2 ist, wie Menschen entstanden sind und was ihre Nahrung damit zu tun hat. Kapitel 3 sind Kochmethoden. Dann gibt's Kapitel 4, wie wird Nahrung aufgeteilt? Und dazwischen gibt's nochmal Exkurse, die total spannend sind. Und das verbindende Element ist und was wirklich auch als Überthema total rauskommt und was man mitnehmen kann, Kochen ist unser gemeinsames kulturelles Erbe. Ja. Und wenn man dieses Buch liest, versteht man nicht nur seine eigene Biologie, sondern auch nochmal wirklich ganz stark, was die Ursprünge sind und wie kreativ wir Menschen auch sind, um zu überleben und um uns Nahrung zuzuführen mit diesen besonderen Voraussetzungen, die wir jetzt eben also auch körperlich entwickelt haben. Liebe Tine, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für dieses Buch und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank auch, dass wir uns hier treffen konnten.
Wir treffen uns dann einfach wieder beim nächsten Teil. Da gibt es wieder spannende Dinge zu erleben
und erfahren. Das machen wir. Okay.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.